In den letzten Wochen waren die Welt- und Energiepolitik explosiv. Neue Gesetzentwürfe wurden vorgestellt, Konzerngeheimbriefe geleakt, ordentlich Lobbyismus betrieben, das Heizungsgesetz wird abgeschaffen, denn jeder soll ja jetzt Entscheidungsfreiheit im Keller haben. Wir mischen dann Öl und Gas einfach ein bisschen Biosynthetik bei. Aber statt auf der grünen Biotreppe auf die Nase zu fallen, verursacht in genau dem Moment der Iran-Krieg einen Preisschock auf Gasrechnungen und an den Tankstellen. Plottwist in Katis Gasromanze? Oder wo stehen wir gerade und wo steuern wir hin? Wie groß ist der Einfluss der Fossilen tatsächlich? Verlieren die Machtsysteme zu viel, dass sie den Wandel jetzt boykottieren? Oder bekommen wir die Energiewende doch noch alle hin? Was sagt die Wirtschaft dazu? Was die Aktivistin? Ich spreche heute mit unserem CEO Philipp Schröder und Luise Neubauer. Sie sind nicht immer einer Meinung, aber hört selbst. Energiepolitisch explodiert gerade einiges. Es ist ordentlich was los auf dem Markt. Ich will eine Bestandsaufnahme machen zum Thema Energiepolitik und ich freue mich, dass dazu zwei ganz entscheidende und vor allem auch treibende Persönlichkeiten hier sind, Luise Neubauer und Philipp Schröder. Und sonst sitzt Bewegung und Wirtschaft nicht immer so im Raum gemeinsam und auch nicht, wenn es auch noch CDU mit Grün verbindet. Und ich freue mich, dass wir irgendwie scheinbar eine Situation gerade haben, die diese Runde hier heute gemeinsam zusammenbringt. Erstmal herzlich willkommen, dass ihr da seid.
Schön, hier zu sein.
Und ich würde auch gleich einsteigen. Und Luise, vielleicht fangen wir, du bist Gästin, deswegen fangen wir mit dir an. Man könnte ja fast gerade so sagen, einen krasseren Plot-Twist hätte es nicht geben können in so einem irgendwo spannenden Actionfilm. Die Politik schreit gerade so, hey, Gas, Öl ist irgendwie cool, entscheidet mal wieder selber in euren Kellern. Und just in dem Moment passiert etwas mit der Iran-Krise und auf einmal haben wir an den Zapfsäulen alle Alarmglocken an, weil es richtig teuer wird. Was macht die Situation erstmal gerade ganz allgemein zum Ankommen und Reinkommen mit dir?
Ehrlicherweise, wenn es nicht wirklich dramatisch wäre, also wirtschaftlich für Verbraucherinnen und Verbraucher, für die besagten Pendler, für eine Ökonomie, für eine Gesellschaft, für eine Demokratie, wenn es nicht so dramatisch wäre, dann hätte es ja fast was Komisches. Also diese Gleichzeitigkeit dieser Gas-Euphorisierung, den großen Worten, ja, und Energie, erneuerbare Energien ist ja nicht so richtig belastbar und überhaupt. Und dann all das in einer Kulisse, wo man wirklich jetzt nicht ein promovierter Energiephysiker sein muss, um zu verstehen, dass fossile Energien in keiner Weise irgendwie belastbar sind und auch nicht wirklich Freiheit bringen. Das ist schon krass. Und gleichzeitig habe ich natürlich so ein, ich würde sagen, schon ein sehr beklemmendes Gefühl, in so einem Time Loop gefangen zu sein. Weil wie man eine Energiewende kaputt macht, das haben wir in Deutschland schon mal erlebt. Und die allermeisten Menschen, die heute Entscheidungen fällen, die waren damals auch schon da. Ich meine 2013, also unter Altmaier. Damals mit der Staatssekretärin Katharina Reiche zusammen, hat man einmal gesehen, wie man eine richtig erfolgreiche und vielversprechende und auch sagen weltmarktbereite Energiewende richtig, richtig zusammenfaltet. Und die meisten Leute, die mit Fridays for Future auf der Straße sind, die sind vielleicht zu jung, um das irgendwie politisch damals schon so ändert zu haben. Aber die Leute, die heute in Machtpositionen in Deutschland sind, definitiv nicht. Und das finde ich ganz krass, dass wir gerade drohen, irgendwie so eine große Fehler zu wiederholen. Und das ist energiepolitisch dramatisch, aber das macht natürlich auch demokratisch total nachdenklich, weil eigentlich eine Demokratie ja Gott sei Dank auch für sich in Anspruch nehmen kann, aus Fehlern zu lernen. Ja.
Philipp, würdest du sagen, wir haben aus Fehlern gelernt oder sind wir so abhängig, scheinbar in diesem System gefangen, dass uns diese Loops, diese Rollen immer wieder passieren?
Für mich ist es so, das wirklich Überraschende ist, in welcher Geschwindigkeit das passiert. Und ich hätte es auch als CDU-Mitglied nicht gedacht. Ich bin mal bei den Grünen ausgetreten, weil es mir zu Luise Neubauer-lastig wurde.
Ja, dramatisch.
Und ich gesagt habe, hey, eigentlich ist das doch so reif, das Thema. Eigentlich müssen doch jetzt, sag ich mal, die Konservativen anspringen, weil es ein Wirtschaftsmodell wird, weil es ganz offenbar Sinn macht, in jeder Hinsicht, umweltpolitisch, aus Wettbewerbssicht, Kostensicht, volkswirtschaftlich. Es gibt ja eigentlich keine Dimension, in der das keinen Sinn macht. Und ich hätte nicht gedacht, 2022, 2023, hätte ich nicht gedacht, dass wir heute hier sitzen und man wirklich auf vorsätzlich und wissentlich diese Dinge tut. Dass man bestimmte Kanten abschleifen möchte und dass es auch bei den Erneuerbaren einfach Fehlentwicklungen gibt, wie bei jeder großen Technologie, die in die Masse kommt, das ist unbestritten. Aber dass es dass man vorsätzlich Dinge so falsch macht, die auch so versucht zu zementieren. Also Kapazitätsmarkt ist ein technischer Begriff, aber da werden auf verschiedenen Ebenen parallel gerade Dinge vorbereitet, aus denen wir auch für die nächsten Jahrzehnte gar nicht mehr rauskommen. Das heißt, da werden einfach Fakten geschaffen. Und insofern bin ich ein bisschen erleichtert regelrecht, dass der Spotlight zurück ist, der Kostendruck auch da ist und dass viele Menschen auch gerade sich so die Frage stellen, warte mal, da war doch was, ja. Insofern, glaube ich, müssen wir das als Chance sehen, so traurig es ist, für die Menschen im Iran und alle in der Region, dass wir jetzt die Aufmerksamkeit nochmal haben und die müssen wir jetzt nutzen.
Und trotzdem, was hat es mit dir gemacht, kurz bevor dann auch diese Krise ausgebrochen ist, war es ja genau die CDU, die sich irgendwo hinstellt, ein Heizungsgesetz von Habeck angeblich irgendwo abschaffen will, wieder mehr Freiheit schaffen will. Was macht das, wenn irgendwo eine Partei da steht, die man auch so mit unterstützt, auf einmal auch Narrative findet, die erstmal verwirrend sind?
Ja, ich glaube, das ist, man muss schon abschichten. Ich glaube, da kann Luisa dann klarer was zu sagen. Aber ich würde sagen, es gibt schon einzelne Punkte. Ich habe jetzt Frau Reicher auch letzte Woche getroffen. Und es gibt schon einzelne Punkte, wo man auch in einem persönlichen Gespräch, wo ich auch sagen würde, das ist richtig. Also da gibt es Dinge, die auch richtig gemacht werden.
Was würdest du sagen?
Genau, was wäre so ein...
Ja, zum Beispiel, also das ist ja also zum Beispiel, das Ende der Einspeisevergütung ist richtig, wenn wir überall intelligente Zähler haben, weil das Ziel muss ja sein, dass wir ein Marktmodell schaffen, was dem Rhythmus von Sonne und Wind folgt. So, und das geht mit Smart Metern zum Beispiel, ne? Da haben wir noch viel zu tun, aber im Grunde ist der Move zu sagen, lass mal aus der Förderlogik ausbrechen, genau der richtige. Im Übrigen auch, weil man den schwarzen Peter noch stärker auch auf die Fossilen schieben kann. Das muss natürlich für beides gelten. Ich persönlich finde das einen richtigen Schritt, weil wir momentan einen dysfunktionalen Markt haben. Das ist aber eine technische Diskussion. Ich finde es grundsätzlich richtig, ne? Die Erneuerbaren sind günstiger. Wir brauchen halt einen Markt, der es auch ermöglicht, dass die Erneuerbaren ihre Stärke ausspielen können. Ich gebe mal ein ganz plakatives Beispiel. Jetzt haben wir Energieknappheit. Gleichzeitig haben wir ja Erneuerbare, die im Übermaß produzieren und abgeregelt werden. Wir können mit Technologie dafür sorgen, dass dieser Strom genutzt werden kann. Und das kann eine Alternative zu staatlichen Subventionen sein. Und das finde ich wichtig, auch als Ermächtigung für das Thema zu sagen, wir sind keine nicht echte Wirtschaft. Wir sind ein echtes dezentrales Kraftwerk. Wir können genauso liefern wie Gas oder Kohle auch. Und wir können so funktionieren und wir brauchen dafür auch kein Geld vom Staat. Und das finde ich richtig und ermutigend. Genauso falsch finde ich es dann, dass im selben Atemzug Milliarden bereitgestellt werden, also wirklich zig Milliarden und zementiert über die nächsten Dekaden, die wettbewerbsverzerrend sind. Ne? Also deswegen, es gibt Punkte, wo ich in der Ordnung bin, es gibt Punkte, wo ich überhaupt nicht dabei bin. Ja.
Bist du noch mehr nicht dabei?
Ja, das würde ich schon sagen. Nee, also was man macht, also vielleicht ist mal die ganz aktuelle Spritpreisfrage ausgeklammert. Was man schon im Vorfeld gemacht hat, ist, man sagen, betreibt ja bis heute ein fossil getränktes und auch ne, fossil eingenordetes Marktmodell, weil es eben nicht der freie Markt ist und wir gucken, was sich durchsetzt, sondern weil man einseitig weitgehend fossil subventioniert und das in keinem Maße für die Erneuerbaren gleichermaßen tut. Das heißt, es gibt hier eine totale Verzerrung. Dann stellt man sich hin und sagt, naja, aber die Erneuerbaren müssen sich auch auf dem Markt beweisen, den man davor ja aber eben kalibriert hat, die Fossilen zu bevorteilen. Das macht man mit und das ist ja der Moment, wo sich auch diese rückwärtsgewandte und eben maximal unproduktive Wirtschaftspolitik misst mit einem so einem, ja, zumindest antidemokratisch oder undemokratischem Charakter, dass man dann zum Beispiel im Falle von Katharina Reiche, sagen wir, große Gaskonzerne befragt, was wäre denn in eurer Hinsicht gut für den Umgang mit Batteriespeichern? Die melden sich erstaunlicherweise und sagen, ach, ihr wollt Batteriespeichern? Nee, wir fänden auch neue Gaskraftwerke super. Und mit den Batterien, da weiß man ja auch nicht so richtig. Da werden dann krude Anforderungen in den Raum gestellt, was so eine Batterie anscheinend leisten soll, was einseitig natürlich wieder die Gasversorgung bevorteilt. Das heißt, man informiert sich dann fossil, begründet also dann seine Entscheidung auf Grundlage letztendlich eines Lobbygespräches oder einer Lobbyauseinandersetzung, um dann sich zurückzunehmen und zu sagen, naja, aber wir müssen ja im Endeffekt gucken, was der Markt macht. Ich würde aber auch nochmal vorausstellen, wir haben eine Situation, dass Erneuerbare günstiger sind. Sie sind wettbewerbsfähig. Sie leisten das, was kein fossiler Energieträger kann, nämlich sie schützen uns verlässlich vor autokratischen Abhängigkeiten. Sie machen uns nicht abhängig von einigen wenigen Ölkonzernen, die jetzt zum Beispiel Spitpreise diktieren. Im allerbesten Falle so dezentral wie möglich, deswegen bürgernah. Deswegen hat es eine Demokratiekomponente. Selbst aber, wenn all das nicht der Fall wäre, wenn Erneuerbare ultra teuer wären, wenn wir die fünffach subventionieren müssten, ist es bis heute die einzige Technologie, die wir sicher und in dem notwendigen Ausmaß haben, um der existenziellen Klimakrise was entgegensetzen zu können. Das heißt, selbst da weiß ich gar nicht, ob ich so sehr mitgeben könnte. Wir sind in der Situation, dass wir hier eine kompetitive Situation haben. Wenn wir es aber nicht hätten, selbst dann müsste ja eine Bundesregierung, die verfassungsgemäß verpflichtet ist, Menschen vor Katastrophen zu schützen, sich hinstellen und sagen, wir tun was, wir geben hier eine Richtung vor. Wir sind eben nicht so diese sagen, neutrale Instanz, die mal guckt, was in der Welt passiert. Wir sind eine gewählte Regierung und wir sind gewählt dafür, Probleme zu lösen und Krisen zu verhindern. Und das heißt natürlich auch ein Energiesystem aufzustellen. Und da wird es in meinen Augen wirklich unehrlich, dass man einerseits so eine scheinbare Neutralität vorgibt, die unangemessen ist für eine Regierung, während man sich gemein macht mit einer fossilen Schreibweise der Energieentwicklung.
Da würde ich gerne noch antworten. Ja, weil, ja. Also im folgenden Sinne. Das eine ist, das Problem ist, die fossile Lobby ist so stark und die ist so gut vertreten und die wird so gut initiiert.
Unsere Wirtschaftsministerin.
Sicherlich auch. Ne? Also es ist sicherlich kritikwürdig, dass sie so nah an E.ON dran ist. Aber mein wirklicher Punkt ist, du brauchst eine Gegenlobby. Ich glaube, da, wo ich anderer Meinung wäre als du, ist, die eine Gegenlobby ist die auf der Straße, die du aus meiner Sicht auch repräsentierst, die auch in der Lage ist, Druck aufzubauen. Mhm. Und die andere Gegenlobby, die ich für weitaus wichtiger halte, deswegen arbeite ich ja an der, ist die wirtschaftliche.
Also aber da würde ich dir gar nicht widersprechen. Genau, es braucht diese Lobby, wo es undemokratisch wird. In meinen Augen ist, wenn man sagt, wir machen Wirtschaftspolitik und fragen dann ausgewählte fossile Konzerne, ob sie bitte Punkte schicken können, die in intransparenten und undurchsichtigen Verfahren dann eingearbeitet werden und irgendwann als Regierungsrhetorik verkauft werden, während weite Teile der Wirtschaft, unter anderem zuletzt ja über 2400 Unternehmen, die nochmal gesagt haben, wir sind da gar nicht einverstanden.
Genau.
Während die kategorisch oftmals ausgeschlossen werden. Es ist kein Geheimnis, dass wir im Wirtschaftsministerium ein Problem haben der sehr selektiven Zugänglichkeit und die Türen weit aufgemacht werden für sehr wenige unter anderem ehemalige Arbeitgeber, wo es ja einen engen Austausch gab. Und auf der anderen Seite eben viele nicht gehört werden. Und das ist dann eben nicht mehr einfach, ne, die einen lobbyieren, die anderen nicht, sondern das ist Gemeinmachung. Und das
schafft Geld diesen Zugang, Entschuldigung, weil das gerade so schön zeichnet? Oder
ja, klar. Also,
und wie würdest du vielleicht eine neue Lobby auch erfüllen?
Nein, also das ist, glaube ich, mein Punkt. Ne? Also erstens, ich war bei Frau Reiche, die Tür haben wir also auch aufbekommen. Ich glaube, man muss auch politisch denken. Das heißt, ich glaube, das tust du auch, aber ich würde auch politisch denken aus einer CDU-Sicht. Das Wichtigste ist für eine Wirtschaftsministerin oder auch für einen Wirtschaftsminister sind zwei Dinge. Das eine ist, dass sie innerhalb der Partei und auch in der Öffentlichkeit punkten können. Und das heißt, wir versuchen auch,
das hat ja gut
ein Narrativ, es hat nicht geklappt, ja, aber genau. Wir versuchen halt, das eine ist ja zu sagen, lasst uns erwarten von konservativen Politikern, dass sie sich hinstellen und sagen, Asche auf mein Haupt. Das wäre vielleicht manchmal ein guter Move. Und ich muss auch sagen, dass ich persönlich auch enttäuscht bin. Also auch, ich glaube auch viele in der Klimaunion sind, das ist nicht das, was im Grundsatzprogramm steht. Das ist nicht das, was in den Klimazielen steht. Das ist alles, da sind wir d'accord. Aber auf der anderen Seite fehlt es einfach daran, dass wir auch ein Narrativ entwickeln können, der wirklich rein wirtschaftlich getragen ist. Und der kommt schnell unter die Räder. Das heißt, die haben ja Schiss vor dir. Die Wahrheit ist ja, die Wahrheit ist die, dass wir müssen aus meiner Sicht zwei Dinge machen. Wir müssen in den Vordergrund stellen die wirtschaftlichen Vorteile, die man hat, dass man damit Geld verdienen kann, dass damit Steuern auch, ich meine, wir haben 3000 Mitarbeitende bei uns in der Firma. Wir zahlen sehr viele Steuern, Sozialabgaben und so weiter und so fort. Und diesen Punkt, da fühlen die sich wohler mit. Fühlen sie, weil
also das ist ja das Erstaunliche, dass in der aktuellen Entwicklung, wenn wir jetzt nur sagen, wir auf die kürzlichen Entwicklungen in der Energiewende gucken, Netzpaket, EEG, und EEG, wenn wir nur darauf gucken, bei all diesen Fragen muss man nicht an einer ökologischen Front unterwegs sein. Man muss noch nie auf einer Fridays for Future-Demo gewesen sein. Man muss mir nicht auf Instagram folgen und man muss nichts von dem Pariser Klimaabkommen halten, was auch immer, um zu sehen, dass es wirklich Quatsch ist, dass es idiotisch ist, was da gemacht wird, weil wissentlich der Business Case der Zukunft verbaut bzw. disempowered wird, wo unglaubliche Investitionsfragen ja auch im Raum stehen. Also welcher Investor würde sagen, oh, lass uns mal hier ein paar Milliarden ausgeben, um erneuerbare Standorte zu stärken, wenn die keine Planungssicherheit haben. Das ist ja das Verwirrende. Also ich könnte es ja fast verstehen, würde jemand sagen, wir hassen das Klima so sehr, aber zum Preis der Wirtschaft, das ist schon sehr, also das ist auch für eine sehr fossil getränkte Wirtschaftspolitikerin ein großer Sprung, würde ich sagen.
Das ist ein großer Sprung. Ne? Ich würde trotzdem dabei bleiben, dass die Moralisierung und das Recht haben, ne? Also bei vielen Leuten auslöst, dass sie dann extra dagegen sind.
Dann sollte man vielleicht aber nicht in eine Regierung gehen.
In Ordnung. Ich will auch gar nicht Frau Reich in Schutz nehmen. Ja. Ich will einfach nur sagen, es gibt genügend Leute, die dann sagen, so, die wollen einfach nicht, dass du Recht hast. Die wollen einfach nicht, dass ja, dein Besserwisser ist. Die wollen einfach.
Das verstehe ich. Und dann kommt man irgendwann in die zweite Klasse und lernt es besser. Aber das kann doch, das sind erwachsene Leute. Da geht es darum, um energieökonomische Zusammenhänge ernst zu nehmen. Und leider sind wir aber natürlich wieder bei der Frage von fossiler Einflussnahme, weil ich eins für mich der faszinierendsten Details jetzt bei dieser, sagen, bei den Eckpunkten rund um die Wärmewende, um das neue Heizungsgesetz, ist ja die Feststellung, dass das kommt, oder die Idee unter anderem kommt von einem SPD-Politiker, von Bernd Bengt, der in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein direkt Abgeordneter war und unmittelbar nach dem Ende der letzten Legislatur in die Gaslobby gewechselt ist. Das heißt, der hat sich die Biotreppe ausgedacht, diese Idee, dass wir da angeblich große Mengen an grünen Gas in unsere Heizung reinspeisen, wo auch immer die herkommen und wer auch immer das bezahlt. Das hat er sich ausgedacht, dann ist er in die Gaslobby und also nicht in den freundlichen Fernwärmeanbieter von nebenan, sondern wirklich in die Gaslobby. Und jetzt ist die Gaslobby natürlich in Deutschland eine der sehr wenigen Akteure, die sich ernsthaft freut dafür, dass die Biotreppe von Bernd Bengt aus Bad Segeberg es geschafft hat, bis hinein in das Eckpunktepapier der Wirtschaftsministerin. Also
für wen machen die eigentlich noch Politik? Ist das für welche Interessen machen sie es? Für die Allgemeinheit
oder was ist deine These zumindest? Naja, um auch da wieder so diese ökologische Frage zu stellen, mir macht es ja nicht Spaß, da zu stehen und zu sagen, Leute, wir verrennen uns. Wenn in jedem Wahlkreis in Deutschland auf einmal Leute, die sich jetzt aktuell unter dieser Welle eine neue Gasheizung einbauen lassen oder eine Ölheizung einbauen lassen, dass wir da ein Problem bekommen, demokratisches Problem bekommen, wenn die Leute auf einmal vor irgendwelchen Biofuel-Befreisungen stecken, die von, again, wie jetzt bei den Spritpreisen, nicht kontrollierbar sein werden, vor CO2-Preisen stehen werden, die nicht bezahlbar sind, wo sich die meisten Menschen keine Vorstellung machen, wo wir da reinreiten. Wie gesagt, da wird jeder einzelne Abgeordnete im Deutschen Bundestag stehen und seinen eigenen Leuten erklären müssen, den Wählerinnen und Wählern erklären müssen, dass sie sich in unglaublich großen Investitionen massivst haben, verarschen lassen. Und da reden wir nicht mehr vom Klima, sondern da reden wir wirklich von der Frage, für wen wird hier Politik gemacht?
Absolut, aber und das ist ja auch so, wenn du was sagst, möchte ich mich immer dahinter stellen und sagen, so ist es. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch ein bisschen gegenhalten.
Bitte.
Und da, wo ich gegenhalten würde, ist beim GEG jetzt aus einer Unternehmersicht, das GEG ist eigentlich gerettet. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Biogastreppe, die Biogastreppe ist schlimmer als ein Verbot. So. Das heißt, du musst jetzt mal überlegen, was in welcher Situation wir waren. Wir waren in der Situation, wo das GEG, wo die neue Bundesregierung unter eine CDU-geführte Bundesregierung gesagt hat, das GEG, der Heizungshammer von Habeck, der muss weg. Wo in Frage stand, ob es überhaupt weiter gefördert wird. Wo in Frage stand, was die ganzen Investitionen der Wärmepumpenhersteller, ne, Viessmann, Carrier, wie sie alle heißen, ich spreche mit denen allen, da stand alles in Frage, da war ein Fragezeichen dran. Und was wir geschafft haben, ist schon, dass die Grundsatzentscheidungen, dass die Förderungen weiterlaufen, da sind. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, am Ende kommt die Semantik im Gesetz mit den 65% Vorgabe der Erneuerbaren, ist Semantik. Der wirkliche Punkt ist der, wir können jetzt die Biogastreppe ausdrucken, sie dem Kunden hinlegen und ich kann dir aus einer Unternehmerperspektive sagen, das wirkt besser, als wenn ich jemandem sagen würde, übrigens, die Bundesregierung hat es verboten. Deswegen würde ich erstmal sagen, da kannst du auch gegenhalten.
Also Scheinwahlfreiheit.
Naja, ich würde sagen, die ganze Debatte über die Biogas- oder die Gastreppe hilft uns mehr. Und wir sehen auch, dass die Conversion Rates, so nennt man das, also die Konversionsraten, steigen und wir sehen, dass Gas längst zurückgefallen ist. Deswegen würde ich erstmal sagen.
Das ist das Liebevollste, was jemals irgendwer über diesen Gaga-Vorschlag von Berg Bank gesagt hat.
In Ordnung, ja. Aber ich würde mal sagen, man muss ein bisschen auch schauen, ne, also beim GEG wäre ich gar nicht so unversöhnlich, ja. Weil das hätte schon schlechter laufen können. Und ich spreche mit Herrn Stiebel und mit dem, der Stiebel ist ein deutsches Unternehmen, was Wärmepumpen baut. Die werden alle in Hildesheim, es sind 3000 Leute, die da arbeiten. Die sind froh, dass diese Planungssicherheit da ist. Wo ich bei dir bin, also jetzt habe ich einmal einen Kontrapunkt gesetzt, wo ich bei dir bin, ist die Vehemenz, die Unverhohlenheit, die Frechheit und Gier in anderen Bereichen. Das RWE-Papier.
Musst du vielleicht kurz erwähnen, worum es geht?
Beim Handelsblatt-Artikel ging es um die Vorgaben der RWE an das Ministerium, wenn genau. Man das jetzt kritischer sieht. Wir haben mit dem Handelsblatt zusammen auch recherchiert, um das überhaupt rauszuholen. Das heißt, es ist auf der einen Seite so, dass ich immer das Gefühl habe, ich spreche mit vielen auch in der Union, die sagen, verdammt, uns fehlt uns eigentlich ein Narrativ, mit dem wir uns hinstellen können, was verfängt bei unseren Leuten, Klimaunion und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein paar Erfolge, also ich sage jetzt mal innerhalb der Union erringen können. Und auf der anderen Seite hast du komplett recht, es hört da auf, wo es, ich benutze jetzt mal wirklich, also wo es schon Verrat ist am Land, was man da macht. Ja, also und da gibt es schon noch nicht nur semantische, sondern wirklich grundsätzliche Unterschiede. Und da bin ich wieder bei dir, ja. Nur es ist auch.
Aber ich glaube, es spricht auch für deinen Unternehmergeist, dass du unter der politischen Verwirrung, die jetzt ja nun mal wirklich nachweislich geschaffen wurde durch das Hin und Her mit den Gasheizungen, dass du da natürlich siehst, dass man wirtschaftlich was daraus entwickeln kann. Aber das ist ja, also in meinen Augen, sorry to say, das ist eine absolute Notlösung, dass man eine sehr schlechte Idee eines Ministeriums den Leuten als sehr schlechte Alternative vorlegt, damit sich eine Wärmepumpe weniger aufgezwungen, sondern eher nach sozusagen einer freien Entscheidung anfühlt, weil man ja wenigstens eine Auswahl hat. Da muss man sagen, dass der Preis ist einfach gigantisch, nämlich dass sich Leute in der Fläche, die jetzt vielleicht nicht von einem kundigen Wärmeberater gut aufgehoben führen, dass es in der Fläche eine absolute Verwirrung gibt, eine Unklarheit. Und ich würde sagen, nur anekdotisch argumentiert, aber alleine, wenn ich mir angucke, was in Kommentarspalten bei mir bei Instagram los ist, wie viele Leute da jetzt gerade reinschreiben, jetzt habe ich nochmal eine Gasheizung, weil jetzt weiß ich ja wieder nicht und morgen nehmen sie mir das wieder weg. Also dieser Backlash von hin und her, von wo geht's eigentlich hin, was wollen die eigentlich? Und natürlich auch wieder hier an der Klimafront, die Feststellung, Leute werden sich Gasheizung einbauen. Wir werden diese Biofuel-Märchengeschichte natürlich nicht dahin bringen, wo sich das eine Regierung hinzaubert. Wird uns natürlich ökologisch spätestens 2030 vor Riesenherausforderungen stellen, weil wir Klimaziele verpassen und dann EU-Strafzahlungen obendrauf kommen in einem Haushalt, in dem das überhaupt nicht vorgesehen ist. Also da würde ich sagen, Gott lobe die Perspektive, in der man sagt, wir sehen da die Opportunity, aber da finde ich, muss mein Wirtschaftsministerium eigentlich an anderen Standards messen. Dass hier das Schlimmste verhindert wurde, herzlichen Glückwunsch.
Voll. Und wie holen wir, weil ihr was super Wichtiges gesagt, jetzt seid ihr so tief drin und auch so dran an, wie sollen das Leute noch verstehen? Also wer versteht es noch und was ist vielleicht auch was muss die Politik denn jetzt vielleicht auch mal tun oder zumindest auch andere, vielleicht auch gar nicht immer nur die Politik, damit man da drin überhaupt in Lösung kommt, damit die Energiewende nicht jetzt sich verzettelt hat, weil auch die einen nur noch im Knoten im Kopf haben und die anderen andere Probleme haben.
Also ich finde, da hast du einen total wichtigen Punkt aufgemacht. Das eine der, finde ich, wichtigsten Gruppen gerade sind eben erneuerbaren Branchen, Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und große Betriebe, die da irgendwie dran beteiligt sind, die ich glaube gerade ganz dringend gefragt sind, klar zu machen, was hier passiert, dass man 40 Jahre Energiewende erkämpft hat und wenn jetzt nicht wirklich Druck aufgebaut wird auf die Weichenstellung, dass da richtig viel verloren gehen kann und dass es eben, wie gesagt, nicht der Gefallen an der Emission ist, klimarelevant natürlich, aber eben auch, es geht um Mittelstand, es geht um Unternehmerfamilien, es geht um Nachwuchsförderung, es geht um Zukunftsbranchen, es geht um den Standort, es geht um natürlich Versorgung und all diese Fragen. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass es gerade viele erneuerbare Unternehmen gibt, die, nachdem sie gerade wirklich ja mit Füßen getreten wurden, gesetzgeberisch, trotzdem immer noch denken, wie in so einer Stockholm-Syndrom-Situation, dass sie, wenn sie jetzt zu laut sind, dass sie dann sich noch weiter verspielen. Stattdessen würde ich denken, aber vielleicht kannst du uns da mehr zu erzählen, müsste man sich doch gerade jetzt zusammentun und sagen, nee Leute, wir tun uns jetzt zusammen, wir haben hier einen Business Case, wir haben jeden Anspruch darauf, auch öffentlich Alarm zu schlagen und zu sagen, ey, das geht so nicht, weil, also, ne, wir sind schon so tief drin in dem Problem, dass wir da jetzt eigentlich nochmal klarer öffentlich eine Geschichte erzählen müssen.
Aber genau, ich glaube, das ist das Problem an dem Zeitgeist, dass die Polarisierung uns dann zwingt, in ein Lager zu gehen. Ne? Und ich glaube, das Beste, was den Erneuerbaren passieren könnte, wäre eine Entpolitisierung. Ja? Also ein Ende auch des Kulturkampfes. Also es ist einfach so. Und deswegen glaube ich schon, dass auch viele Unternehmer wissen. Ich habe mich dazu entschieden, da trotzdem reinzugehen. Und wir haben eine Beschwerde bei der EU eingelegt, was jetzt nicht besonders gut ankam. Könnte ich mir vorstellen.
Aber
ja.
Vielleicht ist das noch ein guter Case. Und du wurdest jetzt trotzdem eingeladen von der
Kollegin.
Ja,
genau. Aber ich würde auch sagen, wir versuchen, das zu machen, was nötig ist. Und was auch immer nötig ist. Das kann auch mal sein, dass man sagt, lass uns mal runterfahren und lass uns mal entpolitisieren und lass uns mal nicht weiter eskalieren. Das ist was anderes in einer politischen Bewegung, eine politische Bewegung, die mobilisiert. Ich glaube, da haben du und ich einen Kontrapunkt, weil ich würde sagen, was geeignet ist dafür, dass die Erneuerbaren sich durchsetzen und die Fossilen verdrängen, kann eben auch sein, dass bestimmte Marktmodelle entstehen, an denen auch Geld verdient wird. Als Beispiel. Ja. Hat nichts mit Altruismus zu tun. Und es ist eine Melange von mehreren Dingen. Wir sind jetzt wieder gefangen in so einer Situation, wo man gezwungen wird, in diese Polarisierung einzusteigen. Wir tun das, ich tue das auf die Art und Weise, mit der wir das können. Aber gleichzeitig ist es mir schon wichtig, immer wieder Signal zu setzen, dass man also
dass es nicht um Parteinahme geht.
Nee, aber nicht gleichzeitig, um Parteinahme, ja. Aber auch nicht auch zu sagen, das Schlimmste ist, glaube ich, wenn du nicht mehr miteinander sprechen kannst. Das sagen immer alle. Aber das genau das, dass ich bei Frau Reiche einen Termin bekomme, da freue ich mich drüber. Erstmal sowieso. Und dass wir im Podcast reden, freue ich mich auch drüber. Weil ich glaube, wenn wir es nach Hause bringen würden, das, was du jetzt hast, Unternehmer, Familien sind davon betroffen, viele Unternehmen sind davon betroffen. Ich glaube wirklich, dass es gibt eine Strategie, diese Energy Abundance, also dass du einfach, irgendwann sind ja diese ganzen Solaranlagen, Windanlagen abgeschrieben, das heißt, die Förderungen laufen aus, aber die drehen sich weiter, die Solaranlagen produzieren Strom. Es gibt diese Realität ist möglich immer noch, dass wir in einer Volkswirtschaft leben, die zu Grenzkosten nahe Null Energie für alle produziert. Natürlich müssen wir
Wer
das transportieren.
Hat die auch Frau Reiche?
Frau Reiche hat witzigerweise...
Das ist ihre Vision.
Du, das ist ja was ich wieder so interessant finde. Erstens in dem Gespräch, ne, ich will da nicht zu viel drüber sagen, weil ich glaube, das sollte man auch nicht, aber weil es nicht fair ist. Aber was ich wirklich gut fand, und das würde ich sagen, ist, sie hat eingeleitet, Herr Schröder, das Problem, was wir in Deutschland haben, ist das Auseinanderfallen zwischen Erzeugung erneuerbarer und Verbrauch. Und wäre ich beinahe rückwärts vom Stuhl gefallen, weil das ist die Analyse, auf der wir diese Firma gegründet haben, weil wir ja mit Software versuchen zu steuern, dass quasi dann, wenn viele Erneuerbare da sind, die Wärmepumpen angehen. Dafür muss man ja elektrifizieren. Es ist nicht, ich hoffe immer noch darauf, ich will darauf hoffen, dass man das versteht, dass es die größte Chance ist von Europa, diese Energy Abundance zu erreichen. Ja, so. Und ich glaube auch, dass das gesehen wird. Auch ein E.ON hat da eigentlich nichts gegen. Das ist eine Stromfirma, die möchte mehr Strom verkaufen. Die hat eigentlich gar kein großes Interesse daran, dass Autos weiter mit Diesel fahren, wenn es auch Strom sein könnte. Das heißt,
aber du schießt sie ja schon auch immer und dann würde ich sagen, und dieser Gaslobbyismus nebenbei, das passiert einmal an einem freien Nachmittag.
Nein, das darfst du auch gerne kritisieren und es ist auch zu Recht zu kritisieren. Ne? Aber ich möchte auch auf die Punkte gucken, wo man vielleicht zusammenfinden kann.
Ja, das gehört ja auch dazu, dass so ist der, das ist ja auch, also meine Arbeit ergibt ja auch nur Sinn, weil irgendwer anders sich dann hinsetzt und sagt, okay, wie gehen wir voran? Zum Punkt Polarisierung würde ich aber einwerfen, der Moment, wo vielleicht Klima am wenigstens polarisierte und auch sagen, es ist immer alles politisch, aber nicht politisiert eingesetzt wurde, war zu dem Zeitpunkt, wo wir einfach sehr viele waren. 2019, wo es eine absolute Mainstream-Bewegung war und deswegen mit Blick auf Unternehmerinnen und Unternehmer, die das Gefühl haben, sie wollen sich jetzt nicht irgendwie parteilich zeigen, eine Maßnahme, die man ergreifen könnte, wäre zu sagen,
ich bin ja
parteilich,
ich bin in der CDU.
Genau, aber man möchte sich jetzt nicht irgendwie parteiisch also positionieren, vielleicht für andere, da würde ich denken, ja gut, aber wenn man richtig viele ist und man kann auch in einer Gemeinschaft zum Beispiel ein Parteispektrum widerspiegeln. Das ist klar, ist eigentlich egal, ob wir von Konservativen, Sozialdemokraten oder irgendwie Linken kommen. Wir haben hier ein gemeinschaftliches, wirtschaftliches Interesse. Selbst dann wird es ja einfacher werden. Und auch da wieder brauchen wir aber so dringend Stimmen, die sagen, ja stimmt, wir müssen mal hier Tacheles reden. Und den Druck, Lösungen zu finden, den braucht es ja erst. Und das geht nur, wenn jemand sich hinstellt oder im besten Fall viele sich hinstellen und bereit sind zu sagen, Leute, die Kacke ist komplett am Dampfen. Wir drohen hier mal wieder 10.000 Arbeitsplätze zu verlieren. Unglaubliche Chance in Erneuerbaren. Wir haben hier ein wirtschaftliches Problem und rund uns herum bauen sich irgendwelche Autokraten und freuen sich, uns weiter erpressen zu können. Da muss man was Problem. Dann kann man sich nämlich auch hinsetzen und sagen, alles klar, wir müssen offensichtlich was tun und jetzt reden wir über Lösungen. Aber diese Idee, Friede, Freude, Eierkuchen, eine Bereitschaft zu erzeugen, politisch tatsächlich gegenzuwirken.
Ich glaube, das ist auch genau gerade passiert. Ne? Ich glaube, dass der Punkt erreicht worden ist und dass es diese RWE-Briefe, aber auch dann so diese, weißt du, dass sich alle darauf geeinigt haben zu sagen, die Netzbetreiber sagen, sie machen weiter ihre Renditen mit Abgaben, ne? Die, kein Druck drauf, da werden 60% des Strompreises sind Abgaben. Ja, also die Erneuerbaren machen den Strompreis zwar niedrig, aber die können an den Abgaben nicht viel ändern. Das heißt, die Netzbetreiber und auch die Produzenten mit den Gaskraftwerken haben sich schon so ein bisschen darauf geeinigt, dass es vielleicht ganz en vogue ist, wenn man gerade der kleinen Solaranlage sagt, sie ist schuld an allem. Ich glaube auch, das hat mich auch schockiert, wie soll ich sagen, Dinge, die vor 2 Jahren ein CEO von einem börsennotierten Konzern niemals gesagt hätte, weil sie einfach wissen, dass es Quatsch ist, sagen die jetzt ganz offen, ja, weil es wieder geht. Und ich glaube, das ist auch für mich der Punkt, wo man sagen muss, das eine ist eine legitime Debatte darüber, dass man natürlich nachts keinen Solarstrom hat und da auch Strom kommen muss. Und natürlich brauchen wir Grundlast. Und das ist eine seriöse Diskussion. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, es ist wirklich so, einige Leute glauben, sie können sich jetzt die Taschen richtig voll machen.
Ja.
Und das wirklich zu Lasten aller. Ja, ich glaube, man ist da jetzt, ich glaube, da kann man schon
die Fossilen
nehmen, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber wir haben uns ja auch schon positioniert. Und ich glaube, es geht schon darum, den Menschen zu sagen, du kannst nicht nur abstimmen an der Wahlurne, haben sie in Baden-Württemberg ja getan, sondern du kannst auch abstimmen mit deinem eigenen Verhalten. Das ist mein größter, ich kann nicht entscheiden, ob China sich anschließen wird den Klimazielen, aber ich kann schon Verantwortung übernehmen für mich, meine Familie. Und da wollen wir natürlich hin, dass die Leute sagen, ich entkopple mich, ich kann das auch entpolitisieren, weil ich mich einfach grundsätzlich von dieser Droge der Fossilen und dem ganzen toxischen Scheiß, der da dran hängt, einmal freimache.
Das ist mein Lieblings-Fun-Fact über Solaranlagen, ist, dass man nachweisen konnte, wenn Menschen auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel nur eine Solaranlage sehen, steigert sich deren Zustimmungswert für Erneuerbaren und für die Energiewende. Also das heißt, es ist nicht mehr nur das eigene Haus oder das eigene Dach, für das man Verantwortung übernimmt, sondern man strahlt eben aus. Und das hat einen nachweisbaren Effekt und sorgt dafür, dass eben Menschen eher bereit sind.
Und damit bringst du gerade was Positives rein, weil wenn ich schon zuhöre und du hast auch nochmal so gesagt, ihr wart Bewegung, viele sind auf die Straße, das Thema Klima war natürlich aber auch wieder ein sehr finsteres. Jetzt stecken wir aber wieder in so einem Moment, wo wir irgendwie Arbeitsplätze verlieren, hast du gesagt, und so weiter. Das sind immer sehr dunklere Bilder, wo ich so denke, bewegt das die Menschen überhaupt auch nachhaltig? Oder haben wir auch mal eine Idee von neuen Bildern, ich fand die gerade waren auf einmal schöner. Da will ich eher so denken, da will ich leben, da mache ich mit.
Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man, ich würde sagen, als jemand, die sich sehr viel jeden Tag mit Krisen beschäftigt, ist der Moment, wo ich es wage, wirklich Krisen auch anzugucken und nicht zu relativieren oder zu verschleiern, ist für mich auch der Moment, wo sich Hoffnung entwickelt. Weil ich dann, wenn ich schon mal genau hingucke, ja eben auch sehe, was sonst noch passiert. Dann sehe ich Menschen, die sagen, oh, ich will was dagegen tun. Und dann sehe ich andere Geschichten, die eben gar nicht so krisenhaft sind. Nur ich glaube, oft dieser Anspruch, immer noch eine schöne Geschichte, ist auch manchmal ein Wohlfühlreflex. Und ich würde eher ermutigen zu sagen, ey, lass doch wirklich dahin gucken, wo es brennt. Und dann in der Regel schärft sich auch der Blick für die Menschen, die löschen. Und ich finde zum Beispiel in diesen ganzen Unterhaltungen, die wir gerade führen, einer der wirklich herausragend schönen Aspekte, das ist die Tatsache, dass wir so ein Erbe verwalten. Also meine Großmutter hat 92 auf ihrem Dach so eine Art von Photovoltaik aufgebaut. Das war völlig absurd. Da kamen alle Nachbarn zum Gucken.
War das eine Solarthermie? Ist
genau, Solarthermie. Okay. Und dann hat sie mit einem Physiker aus der Nachbarschaft vor Ort ein Finanzierungsprogramm entwickelt, wie sich Schulen Solarthermie aufs Dach bauen können. Und daraufhin haben die ersten Schulen damals in Hamburg, so Gesamtschulen, Solarthermieanlagen bekommen, weil sie entwickelt haben, wie könnte man das irgendwie querfinanzieren in der Schule. Und das ging, das war 92. Ich meine, was für eine Zeit. Und damals, das ist ja auch bemerkenswert, ne, waren all die Prognosen für Erneuerbare, sagen strukturell pessimistisch. Hat man immer gesagt, ja 5%, 10% können die machen, 15%, und hat man sich immer irgendwelche unsichtbaren, ausgedachten Grenzen überlegt. Das ist bis heute übrigens der Fall, dass ja immer die echte Entwicklung, das, was man erwartet hat, weit übertrifft. Und dieser Spirit, diese Idee, nee, wir gehen da voran und wir machen das jetzt. Und wir tragen das weiter bis zum deutschen Kohleausstieg und wir bringen unsere Kinder mit auf die Demos. Und irgendwann hat man die Fridays, die sagen, ja klar, machen wir jetzt Klimaschutz richtig und natürlich muss es Solar und Wind für alle geben. Das finde ich ist so bemerkenswert, diese ganzen Generationen, die sich praktisch hier die Hand gereicht haben. Und jetzt sind wir da und sagen, okay, wir verspielen das nicht. Und das mache ich nicht nur für mich oder für die Zukunft, sondern in gewisser Weise mache ich das auch immer mit für meine Großmutter und denke daran, wie die damals auf der Straße stand oder auf ihrem Hausdach stand. Genauso mit dieser Energie, mit diesem Ehrgeiz und dieser Begeisterungsfähigkeit möchte ich das jetzt weitermachen.
Mhm. Schön.
Ich glaube, du machst dir alle Ehre. Ja,
auf jeden Fall. Aber für wen machst du das auch alles?
Du, ich würde sagen, jetzt, wenn ich Luisa so zuhöre, würde ich immer sagen, ich mache es auch ein Stück weit für den alten weißen Mann. Ich werde ja auch einer, bin schon beinahe einer oder bin vielleicht auch einer. Es ist ja schon so, dass es immer darum geht, wo kommt der Zeitpunkt, wo jemand sich dafür entscheidet und dann auch in seinem persönlichen sozialen Umfeld auf einmal dafür eintritt. Und ich habe das bei Tesla gesehen, als wir die ersten Teslas verkauft haben. Alle haben gesagt, Elektromobilität wird es nicht geben. Mhm. Ja, wird genau. Nicht funktionieren. Und was man gemerkt hat, ist ganz entscheidend war für uns der Kunde. Weil der Kunde wird zum Botschafter. Und der Kunde ist nun mal in der Regel ein Erwachsener, Mann oder Frau. Aber es sind auch viele Männer mit dabei. Und für die sind ja, die haben am Abendsbrottisch genau diese Diskussion, die werden von den Fridays unter Druck gesetzt, ja, moralisch, ethisch, die haben natürlich vollkommen recht, weil man einfach sagt so, warum verbrennt ihr die Erde, ist irgendwie scheiße, ja, und dann muss Papa aber auch, oder vielleicht auch Mama, eine Antwort haben darauf zu sagen, eine eigene Identität zu finden, zu sagen, wie kann ich als alter weißer Mann eine Rolle übernehmen in dieser Situation, die lösungsorientiert ist, aber die zu mir passt, weil es ist technisch, es ist wirtschaftlich. Ich kann mit meinen Vokabeln auf einmal erklären, ich muss also nicht einfach nur das machen, was meine Töchter sagen, was aber viele machen übrigens dann am Ende auch, sondern ich finde auf einmal so eine Rolle, in der ich mich wohlfühle. Und ich glaube, dass das kann ich als Mann so resonieren. Ich finde es cool, wenn wir ältere Herren haben, die vorher ihre dicke Karre hatten und ihre Ölheizung und die vielleicht schon so ein bisschen sich getrieben fühlen durch dich, ja, in der Kommunikation eher und sagen so, hey, ich habe doch auch viel Steuern bezahlt und ich liebe meine Kinder auch und warum glauben alle, dass ich bin nicht böse, wer kann mir diese Tür öffnen? Und ich finde, diese Tür zu öffnen und zu sagen, hey, weißt du was, du bist ein Familienvater oder auch nicht und oder eine Mutter und du entscheidest das jetzt und du kannst es in deinem eigenen Vokabeln mit deiner App und kannst sagen, gehen die Kosten runter.
Ich liebe
und ich
die
kann
Apps,
das, ja. Und ich kann das wirtschaftlich machen und irgendwann gar nicht mehr anders können. So und hoffe auch, dass ich es noch erleben darf, dass es nicht mehr politisch ist, dass man irgendwann noch sagt so, hey, das ist doch, keine Ahnung, wir haben auch gerne sauberes Trinkwasser, obwohl das kann man auch politisieren.
Ja,
und wir möchten auch gerne, also und natürlich sollte jeder eine Gesundheitsversorgung haben, obwohl das auch gerade politisiert wird. Ich freue mich drauf, wenn dann der Zirkus auch weitergeht, ne? Weil es ist natürlich, ich möchte heute keine Politikerin sein, kein Politiker sein, weil diese Zentrifugen in den sozialen Medien sind sowas von ekelhaft unnachgiebig. Und wenn du kurzfristig Popularität in deiner Bubble haben willst, musst du dich ständig fundamentalisieren. Und das tut mir leid, auch bei vielen CDU-Politikerinnen und Politikern.
Man das sieht und denkt, Leute, nein, eigentlich auch, ist das doch, ja.
Naja, aber auch nicht nur so rum. Also auch, dass man sagt, so, die sind nicht so schlimm, wie sie karikiert
nein,
werden.
Nein, absolut.
Ja? So,
das also, ist ein, ja. Ich bin da total bei dir. Ich glaube, diese Identitätsfrage, das ist ja letztendlich, liegt über allem. Also die Frage, wer kann ich sein, als Mensch, als Mann, aber wer wollen wir sein, wer können wir sein, als Land, als Deutschland? Gibt es uns noch, wenn wir nicht komplett fossil sind und wenn wir nicht sagen, Weltmarktspitze im Verbrennerexport sind, sind wir dann noch wer? Und das heißt, ich glaube, Antworten zu finden, oft jemals unausgesprochen, auf diese Identitätsfrage, ist eine Riesenaufgabe, genauso wie wir probieren oder wie ich probiere, eine Identität sozusagen stiftendste Instanz zu sein für sozusagen andere Gruppen, braucht es genau diese Frage von sagen oder Vorbilder oder Lebensmodelle oder Wertemodelle. Und ich finde einen Begriff, der mir da total geholfen hat, auch nochmal zu verstehen, wie verkrampft wir eigentlich sind und wie viel es auch um Kränkung geht und wie viel es auch um dieses Gefühl gibt, genau, ich will doch eigentlich nur Gutes. Und wieso kriege ich jetzt diesen Vorwurf? Ein Wort, was ich da ganz spannend finde, ist Exnovation. Das ist das Gegenteil von Innovation. Und wir kennen alle Innovation, aber die meisten Menschen, die ich treffe, die kennen das Wort Exnovation nicht. Und das sagt viel. Exnovation ist die Verabschiedung von alten Ideen und die würdevolle Verabschiedung von alten Ideen. Und wir haben wir finden Innovationen alle geil, aber die Idee ist, ne, um guten Innovationen, neuen Ideen Raum zu geben, müssen wir uns verabschieden von alten Ideen. Und das muss man aber auch üben. Genauso wie man üben muss zu innovieren, muss man üben zu exnovieren. Und wenn man niemals irgendwas verabschiedet, nicht exnoviert, dann wird es einfach irgendwann sehr vollgestopft in der Gegenwart. sowohl in den Netzen als auch in den Köpfen, als auch in der Welt an
aber
sich.
Aber da haben wir noch einen schönen Dissens, weil das, ich gehe das intellektuell mit, aber das ist so präsent, was du sagst, und das ist so, auch die großen Antworten finden aufs Leben und Identität und wer sind wir denn noch und was sind überhaupt die Identitätsstiftung der Deutschen und so. Ich würde mich freuen, wenn das so passiert, dass man sagt, ich habe halt immer den günstigsten und saubersten Strom, immer die günstigste und sauberste Energie und ich hake das ab und ich kann die Identitätsfindung auf andere Bereiche des Lebens verschieben.
Aber da widersprichst du dir gerade ein bisschen, weil diese Feststellung, ich würde sagen, ein großes Auto zu haben, so diese Autos, die früher eine Einfahrt gemacht haben, das war nie nur ein Fortbewegungsmittel, das war James Bond, der kommt mit richtig PS. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, wir gehen weg von Fossilen und wir tauschen unsere Heizsysteme aus und wir fahren anders oder elektrisch oder mit öffentlichen oder was auch immer, dann geht es nie nur um Strom. Das wollen wir. Aber es geht immer auch um die Verhandlung. Wer bin ich? Was kann ich? Wer bin ich in dieser Welt? Und die Idee, und im besten Falle spielt das immer weniger eine Rolle. Aber ich würde sagen, weil jede fossile Entwicklung, große Autos, Flugzeuge, Autobahnen, weil das immer auch eine Identitäts-, eine Kultur-, eine Normfrage war, eine Demonstration von Stärke und Kraft, ist es, glaube ich, entscheidend, in dieser Wende auch anzuerkennen, dass wir erneuerbare Technologien verhandeln und eigentlich unbewusst alles andere auch. Das muss sich oder soll sich nicht im Weg stehen, aber die Anerkennung davon ist, wenn ich mit jemandem über E-Autos rede, dass ich eben nicht nur eine Antriebstechnologie verhandle.
Ich glaube, du hast recht, wenn ich sage, ich möchte dazu beitragen, dass der alte weiße Mann Zugang zum Thema findet, sich damit wohlfühlt. Da bin ich dabei. Warum? Ja. Weil es längst ein Identitätsproblem geworden ist.
Genau.
Ich wünsche mir trotzdem,
dass
die Wahl des saubersten und günstigeren Energie nicht mehr eine Frage der Identität und des Kulturkampfes wäre. Das ist nicht so. Das
Deswegen
ist längst,
musst du Identitäten stiften. Und das ist ja gut so.
In Ordnung, aber ich würde gerne weniger Identität stiften müssen.
Das verstehe ich. Ja auch.
Okay,
ja,
aber
oder man sucht da in anderen Bereichen.
Da bin ich bei dir, aber das können wir jetzt nicht aussuchen. Das ist die Welt, in der man ist. Und dann finde ich, aber gibt es tolle Beispiele. Also ich denke immer an den letzten Tag, an die Abschiedszeremonie von der Steinkohle. Da war der Bundespräsident da. Da haben die Lieder gesungen. Da wurde gesagt, ey, was für eine Leistung. Und da schon zu einer Zeit, wo Kohle, ich würde sagen, schlechten Ruf hatte, hat man gesagt, nee, Leute, das hat das Land richtig vorangebracht. Und hat eine Rechnung, davor stehen wir jetzt. Aber das war erstmal wichtig und wir erkennen das an. Und das fand ich so bahnbrechend, weil man gesagt hat, ja, stimmt. Mit Respekt, mit Anerkennung, mit einem ehrlichen Dank können wir hier zum Beispiel jetzt bei der Automobiltechnologie, wer ist im Verbrenner, sagen, ey, das war was. Und weil wir diese Technologie so sehr respektieren, respektieren wir auch, wenn die Zeit für was Neues gekommen ist.
Ich finde es sehr schön, was du sagst und würde ihm auch zustimmen, aber ich bleibe dabei, wir haben nicht exnoviert, als wir die Telefonzelle abgeschafft haben. Wir haben nicht exnoviert, als wir auf Smartphones gegangen sind. Wir haben deswegen, aber es ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz, weil es ja um Wertschätzung und so weiter geht. Ich als Unternehmer wünsche mir, dass ein Produkt irgendwann selbstverständlich wird und den Leuten Leichtigkeit gibt und nicht diese Kopfschwere. Das ist das, was mich, denn ich möchte irgendwann mal gerne darüber diskutieren, wie cool irgendwie das neue Feature ist an eine App, aber
absolut,
das ist
aber
trotzdem
das
beides wahr.
Auch.
Es ist beides parallel wahr und ich finde es auch gut, dass die Kohlekumpel da so verabschiedet werden. Trotzdem würde ich mir, also ein bisschen mehr Leichtigkeit wäre ab und zu geil, aber wo du recht hast, ist, es ist uns nicht vergönnt. Der Punkt ist einfach gekommen, wo du recht hast. Du kannst jetzt nichts gewinnen, du kannst jetzt nichts mehr gewinnen, wenn du die Schnauze hältst, so, sondern du musst dich jetzt hinstellen in deinem Umfeld und deine Bezugspunkte zum Thema können anderes sein. Meins ist ein wirtschaftliches, aber ich kann dir recht geben, now or never, wir müssen jetzt ran, egal in welcher Partei, und müssen dafür sorgen, dass die Gierlappen ihre Finger mal vom Tisch nehmen. Ja.
Absolut. Das ist ein schönes eigentlich jetzt, dass wir die Runde abrunden können. Nein, doch wirklich, weil wir sind an so vielen und auch Identität, Kommunikation, an so vielen Ebenen vorbei. Es war mega vielschichtig und ich würde das immer so einmal mit nach vorne jetzt den Blick mit euch richten wollen, damit wir Hinterlösungen und Themen jetzt gerade, wofür ihr auch motiviert seid, noch einmal drauf gucken. Wenn wir so ein bisschen Blick haben in die nächsten 10 Jahre, woran würden wir jetzt erkennen, dass wir endlich in der Energiewende vorangekommen sind? Und ihr habt ganz viel schon angesprochen, deswegen nochmal kurz
da
so
würde
eure
Nordnote. Dir natürlich erstmal recht geben. Ich glaube, ein riesengroßer Faktor, woran es man erkennen wird, ist, dass es selbstverständlicher und normaler ist, sich um die Art und Weise, wie wir heizen, wo wir unseren Strom herbekommen, wie wir uns von A nach B begeben, weniger nachdenken muss. Und das finde ich ist ohnehin für mich, also außer Klimagerechtigkeit kommt, ist das für mich total utopisch. Gar nicht die Idee, dass wir irgendwann in so einem Bullerwü-Land leben, sondern dass Menschen weniger Stress, weniger Druck, weniger sein Alleingelassenheitsgefühl haben, weil wir Sachen geregelt haben. Weil es logisch ist, dass der günstigste Strom zu den Leuten kommt und dass wir es sicher machen und Autokraten, dass wir nicht den Leuten sagen, freies Fahren für freie Bürger, Sternchen, hier ist ein Ölautokrat und guck, wie ihr miteinander zurechtkommt. Das heißt, ich glaube, ein Faktor wäre, dass da Druck rausgeht, sozusagen der individuelle, der persönliche, dass es im besten Falle weniger politisch ist, dass es kein Statement ist, ob ich eine Wärmepumpe habe oder nicht. Also, dass das nicht... Und natürlich wird man es erkennen, weil wir, und das erlebe ich gerade in meiner Generation, alles Berufseinsteiger, dass Leute selbstverständlich wissen, sie arbeiten für eine Sache, von der sie wissen, es geht nach vorne und das zählt nicht auf, sagen, vorgestern ein. Sie kommen nach Hause, dann sind sie vielleicht nicht mehr Arbeitnehmerin, sondern Verbraucher. Da sind sie auch, da sind sie nicht gezwungen, irgendwie ein Leben zu leben, was eigentlich unseren Planeten kaputt macht, weil unsere Welt so aufgestellt ist. Dann fahren sie zu ihren Freunden, dann sind sie Pendlerinnen und Pendler. Dann sind sie nicht irgendwem ausgeliefert, sondern können da autonom sein. Das heißt, ich glaube, für diese Idee, dass wir, oder für die, als Vision, was könnte man jüngeren, nachwachsenderen Generationen hinlegen, wäre es, sich weniger ausgespielt zu fühlen. Zwischen wogegen und wofür arbeite ich, wogegen und wofür lebe ich. Und ansonsten im besten Falle noch an den Klimazielen, dass wir die eingehalten haben werden.
Stimmt, die haben ja fast zu wenig heute geredet, aber die schwingen mit deswegen. Und so ein bisschen, du bist ja eingestiegen, sind wir auch so über die nochmal die Wirtschaftsperspektive auch aus deiner Sicht. Vielleicht auch das mit reinbringen nochmal an der Stelle bei deiner Abrundung.
Du, ich glaube, den man kann aus meiner Sicht das Gelingen der Energiewende erkennen. Wenn sie gelingt, werden zwei Dinge passieren. Die Kosten für Strom werden für alle massiv sinken. Weil wir diesen Energy Abundance Zeitpunkt erreichen, weil die Investitionen in Förderungen irgendwann abgeschrieben sind. Das ist ja wie mit anderen Kraftwerken auch. Und die Primärenergie ist halt kostenfrei. Sonne und Wind ist kostenfrei. Das heißt, wir werden es gelingen, der Energiewende und ein Stück weit auch immer an den Kosten sehen. Und das ist ein großer Kampf noch, weil die Netze zum Beispiel noch nicht mitspielen. Ne? Also die Netze werden halt falsch ausgelegt und wir haben da Defizite. Aber das wird ein Gradmesser einfach sein. Die Energiewende kann nicht erfolgreich sein, richtig erfolgreich sein, wenn wir nicht auch im internationalen Vergleich grundsätzlich da günstiger sind. Und der zweite Punkt, und den kann man vielleicht philosophisch schließen, ich glaube, dass man es auch daran erkennen wird, dass das System den Gezeiten folgen muss und wird. Das heißt, ich glaube, wenn wir sehen, dass die Strompreise runtergehen, werden wir eins sehen. Wir werden sehen, dass die Elektrifizierung geklappt hat und diese Systeme von über Software gesteuert, einfach dem Rhythmus von Mutter Natur, also von Sonne und Wind, automatisch folgen. So, und das finde ich immer noch die schönste Beschreibung. Ist ja wie ein Bild, was wir auch gerne malen, weil das ist es am Ende. Du kehrst zurück in diesen Rhythmus. Und wir haben dafür selbst Roland Berger gebeten, mal eine Studie zu machen. Und wir haben gesagt, 255 Milliarden können wir uns sparen. Und ich hoffe, dass ich das erleben darf.
81 Milliarden Euro geben wir jedes Jahr aus für den Import von Öl und Gas. Das wird dann verbrannt. Das verbrennen wir hier. Das heißt, im allerbesten Falle für Menschen, die das jetzt noch nicht überzeugt hat, was möglich wäre, aber man denke sich, was man machen könnte, wenn wir weniger Geld ausgeben müssten, staatliches oder privates Geld.
Genau. 1.300 Euro pro Person sind nur die Subventionen pro Jahr aus dem Netto raus. Ne? Aber also die Zahlen sind einfach überwältigend. Und jetzt
denkt man noch an die 16 Millionen US-Dollar, die Klimakrise jede Stunde kostet. 16 Millionen US-Dollar jede Stunde, wenn man das noch oben drauf rechnet für das zusätzliche CO2.
Und momentan verweigern wir uns einfach, jetzt um in den Worten von Frau Reiche zu schließen, zu sagen, wir müssen den Widerspruch zwischen erneuerbarer Erzeugung und dem Auseinanderfallen mit Verbrauch, das müssen wir aufheben. Dann werden wir dem Rhythmus von Sonne und Wind folgen und dann werden die Strom- und Systemkosten für alle sinken. Ich hoffe, dass ich das erleben darf.
Ja.
Zumindest in Teilen.
Ja, und vor allem auf die Chance gucken. Ich weiß, dass diese Worte eben auch gerade deine sind, weil ich will lieber mit euren enden und nicht mit denen von Frau Reiche. Aber es war wirklich, es war nicht immer einer Meinung, aber perspektivenreich. Und am Ende kommen wir gemeinsam mit einer Perspektive nach vorne. Und ich glaube, darum geht es jetzt einfach auch.
Es ist nicht selbstverständlich, dass CDU-Unternehmer mit grüner Aktivistin an einem Mikrofon sitzt. Das Gespräch heute startete beklemmend. Luisa sagt, es fühlt sich wie in einem Time Loop an. Schon vor mehr als 10 Jahren haben wir gesehen, wie die Energiewende in sich zusammenfällt. Wiederholen wir jetzt exakt die gleichen Fehler? Unternehmer der erneuerbaren Branche, die sind genau jetzt gefragt als Vorbild und mit Klarheit laut zu werden und auch ein bisschen Druck aufzubauen. Stattdessen spricht Luisa vom Stockholm-Syndrom der Branche, die eher den Eindruck macht, wenn wir jetzt zu laut werden, dann verspielen wir es uns so ganz. Es bleibt der Eindruck nach heute, dass diese aktuelle Regierung am fossilen System festklebt und sich nicht mit gleicher Kraft für die Erneuerbaren einsetzt. Und damit auch nicht für die energiepolitische Sicherheit in Deutschland. Vor diesem Hintergrund ist eigentlich nicht erstaunlich, dass doch viel Einigkeit heute herrschte. Man nimmt deutlich mit, die erneuerbare Energie, die braucht jetzt genau dieses Loslassen von Rollen, die immer nur gegeneinander waren. Diese Polarisierung muss aufhören. New Energy ist günstiger, wettbewerbsfähiger und sie macht uns unabhängig.